Wieso startet der Abend mit dem Melanom? Vielleicht ein bisschen deswegen, weil diese neuen Immuntherapien, diese Checkpoint-Inhibitoren in diesem Tumor ihre Entwicklung begonnen haben, natürlich mittlerweile schon sehr weit auch in andere Gebiete vorgedrungen sind. Und ich möchte Ihnen heute ein bisschen auch so von der Entwicklung her das ein bisschen zeigen, wie das passiert ist. Warum hat das im Melanom vielleicht im Endeffekt begonnen? Im Endeffekt vielleicht deswegen, weil man Immuntherapie bei Melanom eigentlich immer schon über Jahrzehnte hinweg versucht hat durchzuführen. Man hat verschiedene Strategien gewählt, man hat Tumorvakzinierungen durchgeführt, hat bei einzelnen Patienten immer wieder sehr gut funktioniert, wenn man es dann in kontrollierte Studien gebracht hat, aber eigentlich gegenüber der Chemotherapie nie wirklich einen signifikanten Vorteil gezeigt. Man hat tumorresidente T-Zellen isoliert, die vermehrt als T-Zell-Transfer der Patienten reinfundiert. Das hat zum Teil sehr gute Erfolge gebracht, ist aber sehr komplex durchführbar. Es gibt nur wenige Zentren weltweit, die das machen. Und wenn Sie mir den Vergleich erlauben, hat man halt mit der einen Strategie versucht, dem Immunsystem ein bisschen den Weg zu weisen und mit der anderen Strategie versucht, das Gaspedal durchzudrücken und so quasi die Immunantwort zu beschleunigen. Was man allerdings damals noch nicht so gewusst hat, wie man all diese Strategien ausprobiert hat und was im Endeffekt aber eigentlich den Durchbruch gebracht hat, war die Entdeckung, dass es im Immunsystem eben nicht nur einen Wegweiser und ein Gaspedal gibt, sondern auch Bremsen und dass die ganz eine wesentliche Rolle spielen. Wir nennen diese Bremsen Immun-Checkpoints. Das sind Moleküle, die im Endeffekt die Aktivierung von Lymphozyten, von T-Lymphozyten regulieren. Typischerweise eben die, die wir als Zielstrukturen verwenden, diese Aktivierung bremsen können und die wir auch sinnvollerweise brauchen. Denn im physiologischen Setting brauchen sie auch einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass eine Immunantwort nicht überschießend erfolgt oder dass sie auch, wenn die Infektion zum Beispiel abgelaufen ist, wieder zu einem Ende kommt. Und Sie sehen hier schon, es gibt da nicht nur ein so ein Molekül, nicht einen solchen Checkpoint, sondern es ist eine ganze Reihe von verschiedenen Molekülen mit ihren Liganden, die hier eine Rolle spielen und die im Endeffekt in der Summe dann definieren, ob so eine T-Zelle aktiviert wird oder nicht. Eines der ersten Moleküle, das man sich hier genauer angeschaut hat, war der sogenannte CTLA4-Rezeptor, das zytotoxische T-Lymphozyten-Antigen 4. Und obwohl dieses Molekül eigentlich in Europa in Marseille in CERM erst beschrieben worden ist, war es dann ein amerikanischer Immunologe, Jim Allison, der hier die ersten bahnbrechenden Arbeiten gemacht hat und zeigen konnte in einem Mausmodell, dass etablierte Tumoren durch Blockade dieses CTLA4-Rezeptors in einem immunkompetenten Modell tatsächlich eradiziert werden können. Und das war der erste Antikörper, dieser CTLA4-Antikörper, der dann auch in die Klinik beim Melanom gekommen ist. Und ich darf Ihnen nur ganz kurz ein bisschen das Prinzip dahinter darstellen. Wenn Sie eine Immunantwort starten, dann wird von einer antigenpräsentierenden Zelle, die Sie hier unten in Blau haben, also ein Tumorantigen, das kleine rote, das von der bösen Tumorzelle da oben kommt, an den MHC-Rezeptor gebunden und der T-Zelle am T-Zellrezeptor präsentiert. Damit diese T-Zelle aber jetzt aktiv wird, brauchen Sie ein zweites Signal, ein sogenanntes co-stimulatorisches Signal. Klassisches solches Signal ist die Bindung des B7-Liganden an den CD28-Rezeptor und wenn Sie beide Signale haben, wird die T-Zelle aktiv. Jetzt liegt im Zytosol der Zelle bereits präformiert ein Rezeptor, der CTLA4-Rezeptor, und wenn die T-Zelle aktiviert wird, wird der an die Oberfläche gebracht und der hat eine höhere Affinität für den B7-Liganden. Das heißt, der hemmende Rezeptor nimmt dem fördernden so quasi den Liganden weg und dadurch wird die Immunantwort wieder heruntermoduliert. Und das simple therapeutische Prinzip ist, einen Antikörper zu verwenden, der die Bindungsstelle dieses Rezeptors blockiert, damit mehr Ligand wieder für den aktivierenden Rezeptor freimacht, dadurch eine verstärkte T-Zellaktivierung hervorruft. Dass das funktioniert, hat man bei Melanom in Studien mit diesem CTLA-4-Antikörper Ipilimumab gesehen. Und das ist eine Summendarstellung aus vielen verschiedenen klinischen Studien, wo Sie die Überlebenskurve sehen. Und das Spezielle an dieser Kurve war, dass es anders als bei sonstigen Kurven von onkologischen Medikamenten am Schluss nicht gegen die Nulllinie wieder hinuntergeht, sondern eine Art Plateauphase entsteht, wo Sie Patienten haben, die langfristig durch diese Therapie überleben. Und das waren beim Ipilimumab damals ungefähr 20%. Wir haben ein paar andere Dinge kennengelernt. Immuntherapie kann Zeit brauchen, bis sie wirkt. Das war einer unserer ersten Patienten. Sie sehen, zur Woche 12, da hat der Patient schon 4 Infusionen gehabt. Das sollte sich eigentlich schon etwas tun. Und in Wirklichkeit sehen Sie, dass diese Metastasen hier im Rücken dieses Patienten deutlich wachsen. Und erst zur Woche 16 sehen Sie, dass diese Metastasen beginnen, durch die ausgelöste Entzündung zu verschwinden, sich zurückbilden. Und er hatte dann über fast 8 Jahre eine komplette Remission. Das heißt, es kann ein verzögertes Hereinkommen geben. Und das Zweite, was man gelernt hat, ist, dass also auch diese Immuntherapie mit den Checkpoint-Inhibitoren nicht nur die positive Seite hat, sondern auch eine weniger positive Seite. Das sind Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen sind sehr speziell bei der Immuntherapie, weil sie durch denselben Mechanismus entstehen. Sie entstehen ebenfalls durch das Auslösen einer Entzündung, durch das Aktivieren von Entzündungszellen, die dann, anstatt den Tumor zu attackieren, im Prinzip verschiedenste Organsysteme des Patienten in Form einer Entzündung attackieren können. Und Sie sehen an dieser Übersicht, dass es eigentlich kaum einen Bereich im Körper gibt, wo theoretisch so eine immunvermittelte Nebenwirkung nicht auftreten kann. Man hat im Rahmen dieser ersten Studien dann auch gesehen, dass das beim Ipilimumab ungefähr ein Viertel der Patienten betrifft, wo diese Nebenwirkungen in einem schwerwiegenderen Ausmaß auftreten. Also das heißt, wo man medikamentös regulatorisch eingreifen muss, um das wieder unter Kontrolle zu kriegen. Man hat auch gelernt, dass es eine gewisse Kinetik gibt, dass sehr früh meistens die Hautnebenwirkungen auftreten, dann als zweites meistens gastrointestinale und relativ spät erst endokrine Nebenwirkungen und andere. Man hat auch gesehen, dass viele dieser Nebenwirkungen erstaunlicherweise bekannten Autoimmunerkrankungen sehr ähnlich schauen können. Und ich lese jetzt nicht alle durch, ich weise nur darauf hin, als Dermato-Onkologe gemeinerweise genau die Exantheme passen nicht zu den klassischen Autoimmunerkrankungen der Haut, die sind sehr bunt, aber sonst gibt es erstaunliche Parallelen. Und nur hier ein Beispiel eines Patienten mit einer immuninduzierten Colitis, hier aus der Koloskopie, die Bilder, wo Sie diese Ulzerationen in der Darmwand sehen. Und in der Histologie sehen Sie also eine Histologie, die Sie eigentlich auch bei einer Colitis ulcerosa nahezu ähnlich sehen könnten. Der wesentliche Unterschied allerdings zu den echten Autoimmunerkrankungen ist, diese Effekte hier sind zeitlich limitiert und Sie können sie anhand gut etablierter Algorithmen managen und wieder zum Rückgang bringen. Diese Algorithmen sind im Rahmen der Studie entwickelt worden. Man kann sie praktisch für alle Checkpoint-Inhibitoren sehr ähnlich anwenden. Im Wesentlichen, wenn die Nebenwirkung nicht mehr ganz gering ausgeprägt ist, verwendet man Corticosteroide. Wenn das nicht reicht, greift man auf andere Immunsuppressiva für eine gewisse Zeit zurück, um eben dieses Überlaufen des Immunsystems wieder ein bisschen einzubremsen. Und Sie haben also von verschiedensten Herstellern solche Nebenwirkungs-Guidelines und jeder, der diese Medikamente verwendet, muss diese Guidelines wirklich einmal gründlich studiert haben. Jetzt hatte man natürlich ein Medikament, wo ein Teil der Patienten angesprochen hat, wo wir aber gesehen haben, es gab doch einige, die an den Nebenwirkungen gelitten haben. Jetzt war natürlich die Frage, gelingt es, wenn ich einen anderen Checkpoint, eine andere Bremse versuche, als Target zu verwenden, vielleicht die Wirkung zu verbessern, weniger Nebenwirkung zu haben. Und da ist man eben auf dem PD-1-Rezeptor, das steht für Programmed DES1, gestoßen. Auch hier steht also ein Grundlagenforscher dahinter, ein japanischer Immunologe, Tasuku Honcho, der hier die ersten präklinischen Arbeiten dazu gemacht hat und auf dessen Arbeiten im Prinzip das beruht. Und der wesentliche Unterschied zwischen dem CTLA-4-Rezeptor, der in dieser direkten Kontakt zwischen antigenpräsentierenden Zelle und T-Zelle in der frühen Immunantwort, im Priming der Immunantwort wesentlich ist Und im PD-1-Rezeptor ist, dass der PD-1-Rezeptor eher in der Endstrecke der Immunantwort, im Microenvironment um den Tumor seine Rolle hat und dass der Ligand für diesen Rezeptor nicht nur auf den Abwehrzellen, auf den Immunzellen vorkommen kann, sondern auch sogar auf Tumorzellen exprimiert werden kann. Das heißt, es kann ein direkter Mechanismus sein, der einer Tumorzelle hilft, eine attackierende T-Zelle in einen anergen Zustand zu bringen. Und wenn man jetzt hier natürlich diesen Rezeptor blockiert, kann man beide Achsen erwischen und daher hat man sich erhofft, dass es einen höheren Erfolg bringt. Ganz kurz nur die wesentlichen Studien beim Melanom. Das war eine der letzten Studien wahrscheinlich, wo man in der Erstlinie noch gegen eine Chemotherapie verglichen hat beim Melanom. Sie sehen, einer dieser PD-1-Antikörper ist also signifikant der Chemotherapie überlegen. Und das da hier war die zweite wesentliche Studie, wo man den zweiten PD-1-Antikörper, das Pembrolizumab, gegen den CTLA-4-Antikörper getestet hat. Und Sie sehen, die PD-1-Immuntherapie ist auch besser als die CTLA-4-Immuntherapie. Aber Sie sehen, der Unterschied wird kleiner, weil im Gegensatz zur Studie, die gegen Chemotherapie gelaufen ist, vergleicht man hier schon durchaus jetzt auch einer wirksamen Substanz. Aber auf jeden Fall der neue Goldstandard damals in der Immuntherapie. Was auch sehr erfreulich war, man hat gesehen, dass viele der Nebenwirkungen des CTLA-4-Rezeptors deutlich seltener mit den PD-1-Rezeptoren auftreten, vor allem die höhergradigen Darmentzündungen, die Entzündungen des Hypophysenvorderlappens, diese Nebenwirkungen, die sehr unangenehm oft sein konnten, sind deutlich weggefallen. Wir sehen ein bisschen häufiger Schilddrüsenentzündungen und was vielleicht nicht ganz unwesentlich ist, hier auf der rechten Seite, man gibt diese Therapie deutlich länger als den CTLA-4-Antikörper. Es gibt so eine Reihe von relativ seltenen, aber im Einzelfall relativ wichtigen Nebenwirkungen wie neu auftretender Diabetes, Uveitiden, Myositiden, die man dann nicht übersehen darf, wenn sie auftreten, weil im Schnitt die Patienten eigentlich so gut von den Nebenwirkungen her laufen. Das war einer unserer ersten Patienten auf PD-1-Antikörper. Sie sehen also eine massive Erkrankungsausbreitung im Bereich der Leber und auch in vielen anderen Arealen des Körpers. Und er hat eben damals im Sommer 2014 mit der Therapie begonnen und dann ein fulminantes Ansprechen, das wir so vorher mit einer Immuntherapie nicht kannten, muss ich ehrlich sagen. Und er hat im Sommer letztes Jahr seine Therapie beendet. Er ist tumorfrei, es geht ihm blendend. Also ein wirklich schönes Beispiel und wir sehen derzeit bei knapp 20% unserer Patienten unter diesen Therapien, dass wir eine komplette Remission doch erzielen können. Jetzt hat es natürlich nicht lange gedauert, bis jemand auf die Idee gekommen ist, gut, jetzt habe ich einen Antikörper, der wirkt langfristig so bei 20%, einen zweiten, der schafft es vielleicht so bei 30-35% schon. Was passiert denn, wenn wir die beiden zusammenstecken? Wird es dann noch besser? Und da gibt es diese Studie, die CheckMate 067, wo man das Ipilimumab, den CTLA-4-Antikörper, das Nivolumab, den PD-1-Antikörper oder beide zusammen verabreicht hat. Die Studie war allerdings dafür ausgelegt, jeweils Ipilimumab gegen PD-1 und CTLA-4 gegen die Kombi zu vergleichen. Wofür die Studie von den Zahlen her nicht ausgelegt war, ist PD-1 gegen Kombi zu vergleichen, das muss man dazu sagen. Was man aber sieht, in der Ansprechrate, in der Kombination mittlerweile bei fast 60%, das ist also für eine Immuntherapie das Beste, was wir je hatten, und deutlich besser als der PD-1-Antikörper oder der CTLA-4-Antikörper alleine. Auch im progressionsfreien Überleben, zumindest grafisch, sieht es so aus, als ob die Kombination beiden Einzeltherapien überlegen ist, immer wieder mit dem Zusatz, zwischen der blauen und der orangen Kurve können wir aufgrund der Patientenzahl nicht klar unterscheiden, aber es schaut zumindest numerisch so aus. Und diese Daten sind praktisch, glaube ich, kaum 2 Wochen alt und erst vor kurzem auf der AACR präsentiert worden. Das erste Mal, dass wir aus dieser Studie Gesamtüberlebensdaten gesehen haben. Und Sie sehen, auch hier scheint sich doch ein Unterschied zu halten. Und wenn ich einmal vorsichtig bin, dann würde ich interpretieren, dass diese Kurven sich beginnen, über die Zeit vielleicht sogar noch ein bisschen weiter aufzutrennen. Das heißt, an und für sich in allen Endpunkten scheint es so, als ob wir mit der Kombination wieder ein kleines Stückchen höher kommen, aber Sie sehen, dass die Abstände stückweise geringer werden, weil wir natürlich immer gegen effektivere Daten vergleichen. Der Preis, der dahinter steht, wir kriegen auch deutlich mehr Nebenwirkungen. Sie sehen hier die hochgradigen Grad 3 und 4 immunmedierten Nebenwirkungen. Und Sie sehen, dass Sie beim CTLA-4-Antikörper ganz rechts ungefähr so 27% sehen, beim PD-1-Antikörper 20%. Das ist aus meiner Erfahrung fast höher als das, was wir so im täglichen Leben sehen, aber in der Kombination fast 60% der Patienten mit höhergradigen immunmedierten Nebenwirkungen. Das heißt, Sie müssen das auch mit den Patienten diskutieren. Diese Nebenwirkungen sind managebar, aber es kann einmal vorübergehend durchaus einige Arbeit sein, diese Patienten korrekt zu führen. Im Rahmen dieser ganzen Entwicklung, und das ist jetzt der letzte Punkt, auf den ich noch von den Therapien her eingehen will, haben sich auch ganz andere Immuntherapien jetzt noch begonnen zu etablieren. Das ist die letzte Therapie, die bei uns in die Zulassung gekommen ist, beim Melanom. Das ist eine ganz andere Idee. Hier hat man ein Herpesvirus genommen, das ganz normale Fieberblasenvirus, Herpes simplex Virus Typ 1, hat es kurz gesagt so modifiziert, dass es nur noch in Tumorzellen replizieren kann, sich vermehren kann, mit dem Ziel, dass man es direkt in Metastasen einspritzt, diese Tumorzellen durch die Virusvermehrung lysiert werden und dann hat man dem Virus noch das Gen für GM-CSF eingebaut, damit also so quasi nach der Lyse auch noch Entzündungszellen angelockt werden. Das heißt, wenn Sie so wollen, eine Art endogene Vakzine, die man hier versucht. Man hat das gegen GM-CSF getestet und es ist in Europa zugelassen für Patienten mit injizierbaren Haut- oder Weichteilmetastasen eines Melanoms. Und wir haben bei uns den ersten Patienten in Europa außerhalb von klinischen Studien mit dieser Therapie behandelt. Und Sie sehen hier am Anfang diese doch erhabenen Hautmetastasen, die dann inklusive einer Metastase, die wir bewusst nicht direkt eingespritzt haben, die Sie hier mit dem weißen Pfeil markiert sehen, eigentlich sehr schön sich zurückbilden und wir haben aus diesen flachen schwarzen Arealen Biopsien entnommen und es sind nur noch Fresszellen, die den Melanomfarbstoff enthalten, aber keine lebenden Tumorzellen mehr über gewesen. Also auch das eine interessante Strategie. Wie geht es weiter in der Entwicklung bei Melanom und wahrscheinlich auch bei vielen anderen Tumoren? Es kommen wiederum neue Checkpoints herein, die in der klinischen Entwicklung jetzt ausgetestet werden, wo man weiter versucht, langsam Verbesserungsschritte zu setzen. Besonders bei Melanom geht sehr viel Energie in Studien im adjuvanten oder neoadjuvanten Bereich mit diesen Therapien. Aber ich glaube, das Hauptthema und das heißeste Thema in der klinischen Entwicklung sind Kombinationen von Immuntherapien untereinander, von Immuntherapien und molekular gezielten Therapien und anderen. Und wenn Sie heute in die NCI-Datenbank schauen, dann finden Sie mehr als 1000 Studien bei Patienten mit Melanom. Also ich glaube, unser Problem sind derzeit nicht zu wenige Studien, sondern bald zu wenig Patienten für all die Studien. Damit haben wir jetzt für den Abschluss noch einen Patientenfall für Sie vorbereitet.
Ein 58 Jahre alter Patient mit Zustand nach Melanom vor 16 Jahren wurde aufgrund neu aufgetretener, bioptisch gesicherter multipler Lebermetastasen des Melanoms sowie zweier unter 1 cm großen Lungenmetastasen vorgestellt. Eine genetische Analyse zeigte kein Vorliegen einer BRAF-Mutation. Der ECOG-Status des Patienten war 0. Die Laborwerte waren unauffällig, die LDH im Normbereich. Es wurde die Entscheidung zu einer kombinierten Immuntherapie mit dem CTLA-4-Antikörper Ipilimumab und dem PD-1-Antikörper Nivolumab getroffen. An Begleiterkrankungen lagen eine Adipositas mit einem BMI von 38, eine arterielle Hypertonie, welche unter einer Therapie mit einem ACE-Inhibitor gut eingestellt war, ein milder Typ-2-Diabetes sowie eine Hyperurikämie vor. Eine Woche nach dem zweiten Zyklus der im Abstand von je 3 Wochen verabreichten Infusionen mit Ipilimumab 3 Milligramm pro Kilogramm sowie Nivolumab 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht erhielt der Patient aufgrund einer Pneumonie eine antibiotische Therapie mit Josamycin über 9 Tage. Hierunter besserten sich die Beschwerden. Ein Kontrollröntgen war plant, sodass der 3. Zyklus der Therapie verabreicht werden konnte. Bei der Durchuntersuchung vor dem geplanten 4. Therapiezyklus zeigte der Patient gelblich verfärbtes Klären. In den erhobenen Laborbefunden zeigte sich eine GOT von 896 Units pro Liter, ein GPT von 1080 Units pro Liter, eine alkalische Phosphatase von 349 Units pro Liter sowie ein Gesamtbilirubin von 8 Milligramm pro Deziliter. Die zuvor normale LDH war bei 491 Units pro Liter. Eine Hepatitis-Serologie war unauffällig. Ein MRT der Leber zeigte keinen Hinweis auf eine intra- oder extrahepatische Cholestase oder andere relevante Veränderungen der Leber. Die vorbekannten Metastasen waren zu den Vorbefunden unverändert. Der Zeitpunkt des Auftretens zu Woche 10 lag innerhalb der für immunmediierte Lebernebenwirkungen typischen Rahmen zwischen Woche 6 und 12. Es wurde daher die Verdachtsdiagnose einer durch die Therapie bedingten Autoimmunhepatitis Grad 4 nach der CTC Adverse Event Klassifikation gestellt.
Soweit der Fall. Gibt es Vorschläge zum Management dieses Patienten?
Aussetzen, Dosis aussetzen und abwarten. Mhm. Dann geht die Autoimmunhepatitis wieder zurück.
Also Dosis aussetzen stimme ich zu. In dem Fall, nachdem es eine Grad 4 Nebenwirkung war, ist es an und für sich sogar ein Abbruchkriterium. Das heißt, der Patient sollte eigentlich auch keine weitere Therapie mit diesem Medikament mehr erhalten. Beim zweiten Punkt, beim Abwarten, muss ich ehrlich sagen, kann ich so nicht zustimmen, weil diese immunmediierten Nebenwirkungen leider Gottes auch das Potenzial haben, trotz Pausieren des Medikaments sukzessive autonom schlechter zu werden. Das heißt, weil der Entzündungsprozess weiterläuft. Das heißt, was wir in diesem Fall gemacht haben, ist, dass wir den Patienten auf 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Methylprednison gesetzt haben, am Anfang mit einem IV-Bolus begonnen haben. Und in seinem Fall war es dann so, dass er zum Glück sehr gut reagiert hat darauf. Also hat sich sehr rasch mit den Leberwerten wieder gebessert. Und wir haben dann im Weiteren in seinem Fall beschlossen, einmal nur abzuwarten und keine weitere Therapie zu geben. Und zwar basiert das auf Daten, in denen gezeigt wurde, dass Patienten mit hochgradigen Nebenwirkungen einer Immuntherapie auch ohne weitere Infusionen einen fast ähnlichen Verlauf haben wie die Patienten, die ohne Nebenwirkungen die Therapie durchgehend erhalten. Das heißt, dass es so quasi eine Art Surrogatmarker dafür sein kann, dass das Immunsystem schon ins Laufen gekommen ist. Und bei ihm hat sich das erfreulicherweise auch bestätigt, weil das nächste Staging nach diesem Event hat dann gezeigt, dass er einen deutlichen Regress zu einer Lebermetastasen aufgewiesen hat. Damit darf ich mich bedanken und stehe für weitere Fragen noch gerne zur Verfügung.
Wie geht es dem Patienten, darf ich das fragen?
Dem Patienten geht es derzeit blendend, also die Lebernebenwirkungen sind praktisch alle wieder völlig im Normalbereich und es geht ihm gut und wir haben derzeit beschlossen, dass wir also im 12-Wochen Abstand entsprechende Durchuntersuchungen durchführen werden und solange sich das so hält oder das Ansprechen anhält, werden wir nichts anderes machen.
Kontrollieren Sie parallel den S100-Marker?
Ja, machen wir bei uns regelmäßig, und in seinem Fall ist das S100 hat auch mitgezeichnet. Wir machen es regelmäßig. Sicher, die LDH ist auch relativ brauchbar. Man muss allerdings einschränken, dass es manchmal auch bei Melanompatienten gibt, die trotz ausgeprägter Metastasierung mit dem S100 überhaupt nicht reagieren. Also es ist nicht ein 100% zuverlässiger Marker. Aber wenn es am Anfang hoch ist, dann zeigt es meistens eine sehr gute Mitreaktion mit der Therapie, wobei gerade bei der Immuntherapie kann man am Anfang, wenn die Reaktion sehr stark ist, sogar ein Ansteigen beobachten, bevor es eigentlich dann abfällt.
Bei diesen autoimmunen Nebenwirkungen, die ja ziemlich häufig vorkommen, ich bin ein Pathologe und Immunologe, also kein Kliniker, sollte man nicht von Anfang an bei allen diesen Patienten routinemäßig diese Autoantikörper als Marker bestimmen, weil es kommt ja alles relativ früh dann schon vor. Und die zweite Frage ist, diese Hypophysitis, gegen welche Zellen oder gegen welchen Hormonen, in erster Linie hormonproduzierenden Zellen, sind diese Autoantikörper gerichtet?
Also es sind eigentlich im Wesentlichen keine Autoantikörper, sondern es ist eine T-Zellvermittelte Immunität. Das heißt, in dem Sinne haben wir eigentlich nicht wirklich viele Autoantikörper, die wir als Marker heranziehen können. Wir können gerade bei der Schilddrüse nachschauen, ob der Patient schon Schilddrüsenantikörper vor Therapie hat. Und da wissen wir, dass es eine gewisse Korrelation gibt mit der Wahrscheinlichkeit, dass der Patient so eine Hashimoto-ähnliche Autoimmuntthyreoiditis unter der Therapie entwickelt. Aber auch da ist es interessanterweise so, dass das überhaupt nicht komplett korrelieren muss. Das heißt, wir testen eigentlich die Schilddrüsenantikörper, wir testen antinukleäre Antikörper. Auch da haben wir Patienten, die sind zugegebenermaßen niedrig positiv, steigen unter der Therapie mit den Antikörpern, entwickeln aber nie eine autoimmune Nebenwirkung. Das heißt, die Korrelation von dem funktioniert leider nicht wirklich in der Praxis. Die zweite Frage, welche Hormone fallen aus? Es fällt also im typischen Fall eigentlich der gesamte Hypophysenvorderlappen aus. Das heißt, es fällt ihnen im Wesentlichen ACTH aus, TSH und andere. Das heißt, sie müssen im Prinzip so substituieren wie einen kompletten Hypophysenvorderlappenausfall. Wir haben einen Patienten, wo wir einen dissoziierten Ausfall haben, wo uns nur das TSH ausgefallen ist und alles andere nach wie vor funktioniert.
Ist die Botschaft dann eigentlich die, dass diese Autoimmunerkrankungen in Anführungszeichen nicht die gleichen Marker haben wie die natürlich auftretenden, spontan auftretenden
Thyreoiditis? Ja, das ist richtig. Das muss nicht parallel gehen. Ja.
Gibt es vielleicht, bis Sie drüben sind, darf ich auch fragen, wann entscheidest du dich denn für eine Monotherapie und wann für eine Kombitherapie?
Das ist immer wieder eine schwierige Frage. Also ich glaube, im Wesentlichen, sagen wir so, bei Melanom ist es ja so, dass die Marker, die bei anderen Tumorarten eine Rolle spielen, eigentlich bei uns eine geringere Rolle spielen. Zum Beispiel die Expression des Liganden für den PD-1-Rezeptor auf dem Tumor hat bei uns nicht dieselbe Bedeutung, weil selbst PD-L1-negative Patienten bei uns auf die Immuntherapie ein besseres Ansprechen haben als auf die Chemotherapie. Das heißt, aus dem Grund ist es eigentlich keine negative Therapieentscheidung. Wenn ich jetzt einen Patienten habe, ich glaube, der wesentliche Punkt ist, traue ich dem Patienten zu, falls schwerwiegende immunmediierte Nebenwirkungen auftreten, dass das auch gut geht. Multimorbide Patienten, ältere Patienten, da ist es sicher so, dass man eher zur Monotherapie greift, weil auch die Monotherapie, wie gesagt, bei vielen Patienten sehr, sehr gut anspricht. Patienten, wo ich im Vorfeld schon weiß, dass sie auf Immuntherapien sehr gut angesprochen haben, da glaube ich, hat man auch eine höhere Chance mit der Monotherapie. Wir neigen sicher dazu, bei jüngeren Patienten mit einem höheren Erkrankungsausmaß dann doch ganz klar zur Kombitherapie zu greifen, insbesondere weil wir auch wissen, dass mit der Kombinationstherapie selbst bei Patienten mit deutlich erhöhten LDH-Werten noch immer so um die 15-17% der Patienten auch längerfristig ein Ansprechen zeigen können. Und das ist eigentlich von allen Therapien, die wir beim Melanom haben, fast der beste Wert, muss man ehrlicherweise sagen.
Danke. Gibt es noch Fragen?
Ich hätte eine Frage, und zwar kann die Situation vorkommen, dass wir im Rahmen einer Supportivtherapie oder aus anderer Indikationsstellung Hirndrucksymptomatik ein Cortison etablieren müssen während etablierter Therapie? Muss man da Sorge haben, dass man da vielleicht die Wirkung konterkariert?
Also wir verwenden Cortisonpräparate ja auch zum Management von immunmedierten Nebenwirkungen. Und es gibt einen wesentlichen Unterschied, den man aus zwei verschiedenen Datensätzen ableiten kann. Das eine ist, dass es aus den alten Zeiten der Ipilimumab-Monotherapie-Studien Daten gibt, die zeigen, dass wenn man ein Corticosteroidpräparat zum Management einer immunmedierten Nebenwirkung während der Therapie einsetzt, dann gibt es keinen Unterschied in der Ansprechwahrscheinlichkeit in der Gruppe, wo das notwendig wird und in der Gruppe, wo das nicht notwendig ist. Das heißt, wenn das Immunsystem einmal in Gang gekommen ist, bremse ich zwar mit dem Corticosteroid die Nebenwirkungen, aber offensichtlich nicht mehr die Tumorreaktion. Und es gibt aus einem kleineren Patientengut auch ähnliche Daten zu TNF-Alpha-Inhibitoren, die das nahelegen würden, dass das auch unter Umständen so wäre. Allerdings sind das nur wenige Patienten gewesen, deswegen bin ich da etwas zurückhaltender. Was man aber gesehen hat in einer Studie an Patienten mit zerebralen Metastasen, wo man zwei Gruppen hatte, die eine Gruppe, die neurologisch asymptomatisch war, kein Corticosteroid benötigt hat, und die andere Gruppe, die eben symptomatisch war und Corticosteroid benötigt hat, ist, dass wenn ich zu Beginn einer Immuntherapie ein Cortisonpräparat oder ein anderes Immunsuppressivum an Bord habe, dann gehen die Ansprechraten massiv zurück. Das heißt, in der Phase, wo diese Immunantwort in Gang kommen soll, initiiert wird, da ist es offensichtlich wichtig, dass man keine Medikamente an Bord hat, die immunsuppressiv wirken. Und wir geben eigentlich die Immuntherapie nicht bei einem Patienten, der aus irgendeinem Grund eine Corticosteroid-Therapie braucht, die über 10 Milligramm Prednison-Äquivalent liegt.
Jetzt gibt es auch einige Online-Fragen. Eine, die sicher interessant ist: Ist Heilung möglich?
Heilung ist ein schwieriges Wort. Ja. Gibt es komplette Heilung bei einer bösartigen Erkrankung? Ich glaube, darüber kann man ganze Kongresse veranstalten. Wir haben einen immer größer werdenden Teil unserer Patienten, die auch nach Absetzen der Therapie bei einer kompletten Remission jetzt doch schon über eine erhebliche Zeit keine Rückkehr der Erkrankung zeigen.
Was ist also der längste Zeitraum? Was hast du da?
Also der längste Zeitraum sind noch Patienten aus den allerersten CTLA-4-Studien, und da haben wir ein paar, ich habe vorher diese Kurve hergezeigt, die bis auf 10 Jahre hinausgeht, und zwei der Patienten, die ganz hinten zensiert sind, die haben wir in Wien betreut. Mhm. Ja. Also wir haben Patienten, die mittlerweile mehr als 10 Jahre hinter sich haben, die tatsächlich den Tumor losgeworden sind, und ich glaube, nach 10 Jahren darf man vielleicht einmal ein bisschen vorsichtig anfangen, daran zu denken, dass es so etwas wäre, aber wir wissen alle, dass ein Tumorrezidiv manchmal auch nach vielen Jahren möglich ist. Der eine Patient, den ich hergezeigt habe mit dieser Pseudoprogression am Anfang, da ist nach 8 Jahren der Tumor trotzdem wiedergekommen. Ja, also ja. Auch das gibt es.
Wann hörst du denn auf? Hörst du auf mit der Therapie, wenn sie radiologisch, nämlich im PET, eine radiologisch komplette Remission haben, oder wann ist der Zeitpunkt zu sagen, jetzt traue ich mich ja aus?
Also man muss einmal, glaube ich, eines sagen, darüber gibt es international keinen Konsens.
Genau, es macht das so ein bisschen das Gefühl, ja, es macht jeder ein bisschen anders.
Das, was die meisten von uns machen eigentlich, oder was zumindest so im Kontakt mit den anderen Melanomzentren ist, wenn ich eine komplette Remission radiologisch sehe, im CT, PET-CT, es muss nicht unbedingt im PET-CT sein, mir reicht aber ein CT, und ich habe die noch einmal nach 3 Monaten weiterer Therapie unabhängig bestätigt, dann beginne ich mit dem Patienten zu diskutieren, dass wir vielleicht noch einmal 3 Monate draufsetzen und dann uns eine Pause überlegen. Das heißt, ich versuche über eine komplette Remission noch 6 Monate drüber zu gehen.
Mit und derselben Dosierung in demselben Intervall, oder beginnst du dann
ganz,
schon
nein, so ein bisschen? Ganz nach dem zugelassenen Schema. Okay. Also ich sehe keinen Sinn darin, jetzt auszudehnen oder so. Ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Und wir haben doch einige Patienten, wo das bislang sehr, sehr gut funktioniert hat. Mhm. Wir haben sogar einen Patienten, der irgendwann einmal gesagt hat, wie er nur noch sehr stabil war, mit wenigen kleinen Läsionen. Jetzt reicht es ihm, alle 2 Wochen ins Spital zu kommen, er mag nicht mehr. Und es war erstaunlich, es sind auch diese Restläsionen dann im Weiteren ohne Therapie zurückgegangen, und es geht ihm blendend.
Ja. Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, weil die ja eigentlich zu allen Vortragenden gehört. Bei der Immuntherapie wird der Kostenfaktor immer kritisiert. Wie glauben Sie, könnten die hohen Belastungskosten gesenkt werden?
Das ist, wenn ich diese Antwort hätte, dann
glaube ich... Gib sie mir bitte.
Dann macht man mich zum Minister. Nein, es sind diese Therapien leider Gottes sehr teuer. Man kann durchaus darüber diskutieren, ist das Preisniveau, das da ist, gerechtfertigt oder nicht? Ich glaube aber, das sind anhaltende Verhandlungen zwischen den Einheiten, die das also auch irgendwo schultern müssen, bezahlen müssen, und den Firmen, die das produzieren. Beide Seiten haben ihre Argumente, und ich glaube, das Ganze wird sich in gewisser Weise ein bisschen selbst regulieren, wenn das jetzt in sehr viel mehr Tumoren geht. Man muss ja doch trotz allem sagen, auch wenn das beim Melanom entwickelt worden ist, das ist eine sehr kleine Indikation, das sind nicht sehr viele Patienten. Wenn wir uns überlegen, dass das jetzt in der Lunge, in anderen Tumoren häufig verwendet wird, dann kommen wir in Bereiche, wo die Preise aufgrund der Menge sich adaptieren werden müssen, weil sonst ist das nicht einmal mehr für ein wohl situiertes Land irgendwann einmal noch argumentierbar, und ich glaube, damit wird sich der Markt regulieren, und es ist auch so, dass immer mehr Firmen diese Präparate entwickeln, und auch dadurch wird sich irgendwann einmal automatisch der Preis beginnen zu regulieren.
Sollte man denn, auch das ist hier eine Frage, gibt es neue frühdiagnostische Möglichkeiten, sollen wir nicht mehr auch in die Vorsorge gehen?
Bei Melanom kann ich nur sagen, machen wir das ja schon immer. Ja. Also beim Melanom gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten ein wirklich gutes Nachsorgeprogramm. Und deswegen haben wir eigentlich meistens die Metastasierung sehr früh entdeckt. Wir hatten nur halt sehr lange Zeit dann keine effektive Therapie, wenn man nicht mehr operieren konnte, ja, weil die Chemotherapie ja nie einen Vorteil wirklich bewiesen hat. Ne? Und heute sehen wir aber natürlich, dass dieses frühe Erkennen der Metastasierung auch für den Erfolg dieser neuen Therapien ganz entscheidend ist.
Wenn wir im histologischen Schnitt Tumore anschauen, sehen wir, dass wir ohne Behandlung sehr viele immunkompetente Zellen in der Umgebung oder sogar innerhalb des Tumors finden, die offensichtlich aber nichts tun, die faul sind. Und die mit den Checkpoint-Inhibitoren quasi einen Tritt hinten hineinkriegen, endlich aktiv zu werden. Ja. Könnten Sie sich vorstellen, ein ähnliches Modell wie das, das Sie mit den Herpesviren gezeigt haben, dass man niedrig dosiert in die Umgebung von Herden, die wir sehen, also vielleicht nicht systemisch, intrakutan, wo ja die langerhanschen Zellen der Haut sind, einfach die Checkpoint-Inhibitoren initiieren und damit dort lokal die Entzündung vor allem einmal anheizen und vielleicht damit systemische Nebenwirkungen verhindern können?
Das ist ein absolut perfekter Gedanke und er ist so gut, dass er mittlerweile schon in einer Phase-3-Studie ist. Das heißt, es wird bereits dieses Herpesvirus im... Ja, also das Herpesvirus wird kombiniert mit Checkpoint-Inhibitoren, plus es gibt eine Studie, die Kollegen in Frankreich durchführen am Gustave Roussy, wo sie versuchen, den CTLA-4-Antikörper direkt in Metastasen einzuspritzen. Und erstaunlicherweise dürfte das zumindest von dem, was man so im direkten Gesprächen hört, auch gar nicht so schlecht funktionieren. Also beide Strategien werden bereits in der Klinik eigentlich schon erprobt. Ja. Ist absolut genauso richtig. Auch Aldara wäre unter Umständen in manchen Situationen vielleicht ein interessanter Kombinationspartner. Ja.